Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und er bleibt es auch in Ewigkeit. Amen. Als Predigtext hören wir heute zwei Verse aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes. Und aus dem vorgegebenen Predigtext lese ich uns zwei Verse. Da schreibt der Apostel Paulus: Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Danke, Herr, für dein gutes Wort. Gib uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es liegt lange zurück. In meiner früheren Gemeinde waren die Konfirmanden dabei, das Glaubensbekenntnis auswendig zu lernen. Und ein Mädchen fing nun an, aufzusagen, was sie auswendig gelernt hatte, aber dann blieb sie stecken. Und sie sagte: Beim Heiligen Geist komme ich immer durcheinander. Das Mädchen kann sich trösten, uns geht's genauso. Denn der Heilige Geist ist Gott. Wir rühren an ein Geheimnis. Wir können über Gott nicht reden wie über Pusteblumen oder über Autoreifen. Wenn wir den Heiligen Geist, vom Heiligen Geist reden und von ihm singen, dann meinen wir den Gott in Aktion, heute, hier und jetzt, unsichtbar, aber quick lebendig. Er spricht uns an, er mischt sich ein. Manchmal merken wir es, manchmal nicht. Überall hat Gott durch seinen Heiligen Geist seine Hand im Spiel. Und es ist großartig, was der Apostel Paulus seinen Christen in Rom über den Heiligen Geist zu sagen weiß. Er wohnt in uns. Er versichert uns, Gottes Kinder zu sein. Er gibt uns einen kindlichen Geist und wir können zu Gott Abba sagen, Vater. Er treibt uns an wie der Wind, er führt uns. So listet Paulus alles auf, was der Heilige Geist bewirkt. Aber das ist noch nicht alles. In unserem Predigtext heute Morgen fügt er uns an, desgleichen. Passt auf, das kommt jetzt noch dazu. Und es geht wenig schmeichelhaft weiter. Desgleichen hilft der Geist unserer Schwachheit auf. Warum tut er das? Weil wir alle miteinander ärmliche Leute sind. Sind nicht zuerst einzelne Fehltritte gemeint oder konkrete Schuld? Es geht um das, was wir jeden Tag spüren. Wir sind rundum begrenzt. Mal kriegen wir Grippe, mal kriegen wir Corona, wir haben zu hohen Blutdruck, vergessen einen Termin, verbaseln die Hausschlüssel und so weiter und so fort. Und zum Lebensende hin werden wir immer schwächer, bis wir die Augen für immer schließen. Das sind wir. Und unsere Schwäche betrifft nun auch unseren Glauben. Der ist davon nicht ausgenommen. Wir können nicht einmal richtig beten. Paulus sagt ganz nüchtern, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Nun stelle ich mir vor, Paulus wäre hier und wir machen im Gottesdienst mal ein Interview mit ihm. Paulus sagt: Ich sehe, ihr wollt im Gottesdienst beten. Wir? Na klar, im Gottesdienst beten wir schon, bevor wir uns hinsetzen. Ja, wenn es ums Beten geht, haben wir als Christen die Nase vorn. Niemand in der Stadt betet so viel wie wir. Nicht nur im Gottesdienst, sondern auch zu Hause. Paulus sagt: Prima, ihr habt nur ein Problem. Ihr wisst doch gar nicht, was ihr beten sollt. Wir: Oh nein, Paulus, du irrst dich, das wissen wir ganz genau. Da sind wir fit. Wir haben alle unsere Anliegen im Kopf. Manche haben sogar zu Hause einen Zettel, damit sie beim Beten nichts vergessen. Und im Gottesdienst haben wir eine ganze Liste von Gebetsanliegen, mehr als wir Zeit haben. Wir wissen schon, was wir beten sollen. Irrtum, wendet Paulus ein. Ich bleibe dabei. Ihr wisst es nicht. Noch schlimmer, ihr wisst ja nicht einmal, wie ihr beten sollt. Paulus, du unterschätzt uns. Mag ja sein, dass wir mit dem Beten manchmal ins Stolpern kommen, aber das Wie beten, das ist das geringste Problem. Wir sind geübt. Mancher von uns betet schon seit Kindertagen und das schafft ihm gute Routine. Eigentlich haben wir nur ein Problem. Hoffentlich werden wir erhört. Hoffentlich tritt das auch ein, worum wir beten. Hoffentlich kriegen wir das, was wir erwarten. Macht euch nichts vor, sagt Paulus. Euer Beten klappt vorne und hinten nicht. Ihr seid keine Profis, sondern klägliche Stümper. Ihr wisst nicht, wie und was ihr beten sollt. Tja, nach diesem Interview bleiben wir ratlos zurück. Und Paulus sagt es deutlich und er schließt sich ja selber ein. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wir können es nicht. Wir sind in jeder Hinsicht viel zu ungeschickt zum Beten. Dabei ist jeder Christ insgeheim von sich überzeugt. Ich kann es vielleicht nur leidlich. Andere können besser beten als ich. Aber das Beten ist doch das Mindeste, was ein Christ drauf hat. So denken nicht nur wir, so denkt man in allen großen Religionen. Man ist überzeugt, beten können wir, kann jedes Kind. Hauptsache Gott oder die Götter sind gütig und bringen das, was wir erbitten. Es gibt Gebetsvirtuosen, die viel klappern und plappern und hoffen, das bringt's. Ist doch logisch, wer viel betet, hat viel Erfolg. Doch Paulus macht uns einen Strich durch die Rechnung. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wir wissen auch nicht, wie wir beten sollen. Wir sind einfach nur zu schwach. Warum können wir nicht richtig beten? Was macht unser Beten so unmöglich? Paulus nennt uns zwei Dinge. Einmal ist es unser Egoismus. Wir können, solange wir auf dieser Erde leben, einfach nicht von uns absehen. Keiner von uns kann selbst vergessen, leben und beten. Alles, was wir tun, bis hinein in unseren Glauben, bis hinein in unser Gebetsleben, ist durch unser Eigeninteresse eingefärbt. Es geht uns vor allem um uns. Wenn wir mit Gott reden, ist das stets durchsetzt von unserem Haben-Wollen, von unserer Eitelkeit. Wir wollen dies, wir wollen das. Frage aufs Exempel. Wenn wir mal nichts brauchen, reden wir dann auch mit Gott? Einfach so, dass wir uns an ihm freuen und ihm das auch sagen? So wäre es gut. Was halten wir denn von Kindern, denn die nur dann mit ihren Eltern reden, wenn sie was von denen was haben wollen? Unmöglich. Leider ist das oft unsere Lage. Wir benutzen Gott für unsere Zwecke, reden vor allem dann mit ihm, wenn wir was von ihm wollen. Damit steht aber nicht er im Vordergrund, sondern wir, unser Wohlergehen, unsere Ziele, unsere Wünsche. Und Gott soll uns helfen, das alles zu erreichen. Hilf mir, gib mir, lass alles glatt gehen und so weiter. Ehrlich gemeint. Aber unser Egoismus steckt immer wieder drin. Nur auf Gott bezogen zu sein, das kann uns nicht gelingen. Wir spannen Gott gerne vor unseren Karren und gerade beim Beten zeigt sich das. Und zum Egoismus kommt noch unsere Blindheit. Wir wissen ja gar nicht mal, was für uns richtig ist. Wir meinen, da geht's lang, das ist für mich gut, das muss ich haben. Und dann beten wir und beten, aber oft sind wir dabei regelrecht blind. Und das kann manchmal kurios zugehen. Wie mir ein Mann mittleren Alters erzählt hat, als Kind war er zu Besuch bei seinem Großvater. Und am Abend vor dem Schlafengehen ging man ins Bad und putzte die Zähne. Und dann staunte der Kleine, nicht wie der Großvater seine Zähne aus dem Mund nahm und sie unter dem Wasserhahn ausspülte. Und dann sagt er, da wurde ich als Kind neidisch. Ich muss mit der Zahnbürste in die letzten Winkel rumstochern, um ja keine Ecke zu verpassen. Und so einfach hat es der Großvater. Und dann habe ich als Kind immer wieder gebetet, lieber Gott, schenk mir doch so schöne Zähne, wie sie der Großvater hat. Nun, Sie können sich vorstellen, dass er am Ende sehr dankbar war, dass Gott sein Gebet nicht erhört hat. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei ergeht. Ich stünde heute nicht hier, hätte Gott alle meine Gebete so erhört, wie ich mir das vorgenommen hatte. Im Nachhinein kann ich nur sagen, wie war ich töricht, wie war ich oft kurzsichtig und egoistisch. Ein Glück, dass mir Gott so viele Striche durch meine Gebete gemacht hat. Ich überschaue doch nur wenig. Gott dagegen hat den Überblick. Er überschaut, was auf lange Sicht gut und hilfreich ist und was nicht. Gott hat mich, wer weiß wie oft, aus lauter Liebe nicht erhört. Der englische Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon aus dem 19. Jahrhundert hat geschrieben, gelobt sei sein Name, dass er sein Ohr aus Mitleid schloss. Lasst uns ihn anbeten, wenn er uns an seiner Tür warten lässt. Lasst uns ihm danken für abschlägige Antworten und ihn loben, wenn er uns etwas verweigert. Natürlich sind wir so frei, das auszusprechen, was uns auf dem Herzen liegt. Nur heraus mit der Sprache im Gebet. Aber lasst uns dankbar dafür sein, dass Gott das alles einordnet und sortiert, was wir ihm vortragen. Er sieht doch das Ganze unseres Lebens, nicht nur die kleine Strecke, auf der wir uns gerade befinden. Er hat den totalen Überblick. Am Ende werden wir Gott dafür danken, dass er uns manche Gebete eben nicht erhört hat. Und wenn wir nicht das bekommen, was wir uns ausgedacht haben, dann das, was Gott für uns ausgesucht hat. Allemal besser für uns. Und jedes Mal wird uns das, was Gott dann gibt, aus seiner Liebe herausgegeben. Auch wenn es manchmal schmerzlich ist und es uns unpassend erscheint. Es zeigt sich, unser offener oder verdeckter Egoismus, unsere Blindheit, machen uns beim Beten immer wieder Striche durch die Rechnung. Wir sind in jeder Hinsicht hilfloser, als wir ahnen. Restlos auf Gott und seinen Geist angewiesen. Und das ist die frohe Nachricht, die wir heute hören und erst recht am Pfingstfest. Dieser Geist ist da, dieser göttliche Geist. Und jedes Mal, wenn wir beten, betet Gottes Geist für uns. Und er sorgt dafür, dass unser ehrliches, aber manchmal auch sehr verqueres und eigensüchtiges Beten trotzdem bei Gott ankommt. Der Heilige Geist tut das, was wir nicht können. Der Geist vertritt uns, so sagt es der Apostel Paulus gleich zweimal in unseren wenigen Versen. Gottes Geist kriegt das hin, was wir nicht können. Unsere schiefen und egoistischen Gebeten biegt er so hin, dass sie von Gott gehört werden können. Vielleicht empfindet jemand, was richtet mein Beten schon aus? Es ist so armselig und so dürftig. Seien wir getrost, Gottes Geist macht das schon. Er bittet für uns, er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Und wenn jemand Hemmungen hat, laut zu beten vor anderen, ist ja ganz normal, weil er es nicht so kann wie der oder die, seien wir getrost. Der andere, dem die Worte des Gebetes so flott über die Zunge gehen, der kann es auch nicht. Nicht nur das schwache, unzulängliche Gebet, auch das geübte, das wohlgeformte Gebet muss vom Heiligen Geist in Gottes Richtung umgepolt werden. Auch jedes Mal betet einer, der es nicht kann. Gottes Geist hilft beim Beten. Und dann haben wir Beten richtig gelernt, wenn wir es begriffen haben, wir können es nicht. Aber wir tun es trotzdem. Wir sind lebenslänglich Gottes Schüler, geistliche Azubis. Und Gottes Geist formt das, was wir vor Gott ausbreiten, so um, wie es Gott entspricht und wie es vor ihm recht ist. Und jedes Mal, wenn wir unsere Hände falten, ist der Himmel in Aktion. Und zur Gottesdienstzeit hat er naturgemäß besonders viel zu tun. Gottes Geist nimmt die Worte, in denen wir beten, hin und lenkt sie so um, dass sie in Gottes Richtung ankommen. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott gefällt. Der Heilige Geist besorgt also, was wir nicht können. Er ist keine Kraft, die uns fit macht, sodass wir am Ende das selber können. Nein, wir bleiben alle lebenslang begrenzt. Wir sind auf Gottes Geist, auf sein Eintreten für uns angewiesen, wie auf das tägliche Brot. Nach dem Tod von Martin Luther hat man in einer Schublade an seinem Sterbebett den Zettel gefunden: Wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind Bettler, das ist wahr. Aber das ist unser Glück. Weil Gottes Geist da ist, liegt über unserem oft so armseligen Gebeten viel Hoffnung. Das nimmt uns alle bange Unruhe. Auch wenn wir uns schwach fühlen, wenn uns manchmal vor Sorgen und Kummer schwarz vor Augen wird, wenn es in unserem Glauben öde zugeht, wenn uns Worte fehlen, wenn wir zum Beten zu hilflos sind, Gottes Geist ist da, er tritt für uns ein, er nimmt uns gleichsam das Beten aus der Hand, er verhandelt unsere Anliegen vor Gott und etwas Besseres kann uns nicht passieren. Wir sollen und dürfen beten und im Beten mit Gott unser Leben teilen, vom Morgen bis zum Abend rund um die Uhr. Und wir haben dann beten gelernt, wenn wir begriffen haben, eigentlich können wir es nicht. Zum Glück müssen wir es auch nicht können. Gottes Geist ist da. Und deshalb macht es nicht die Form, die Zahl unserer Worte, auch nicht die Vollständigkeit, oh wei, ich habe was vergessen. Nein, ob es ein Stoßgebet ist, ob es liturgisch ausgeformt ist, ob in einer Gebetsgemeinschaft, ob lang oder kurz, Gottes Geist sorgt dafür, dass unser Gebet immer an Gottes Adresse landet. Und dort beim himmlischen Vater sind wir mit unseren Anliegen bestens aufgehoben. Er weiß, was wir nötig haben, er gibt es uns gern. Gott freut sich drüber, wenn wir täglich und viel mit ihm reden, immer und überall. Wohl uns, wenn wir es tun. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was unsere Vernunft begreifen kann, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.